The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 31. Juli.
Das größte Hemmnis ist ganz klar, sind die Energiepreise.
Dieser Mann hat einen Lauf, rhetorisch und in den Umfragen.
Ich meine, wir können gerade in Polen für 1,60 tanken und in Deutschland gleicher Ölpreis 2,30 Euro. Das ist Gift für die Wirtschaft, das ist Gift für Mittelstand, das ist Gift für Spediteure, das ist Gift für Handwerker, das ist Gift für uns alle. Und da müssen wir uns ganz klar fragen, warum ist das so?
Ulrich Siegmund ist AfD-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt. Und wenn die neueste Infratest-Umfrage recht hat, dann könnte er einen Erdrutschsieg nach Hause holen. Bei der Landtagswahl Anfang September ist es soweit. Bei 41% steht die Partei, die AfD, laut den Demoskopen. Die CDU liegt abgeschlagen bei 24%. Die SPD, ja, die gibt's auch noch, bei 7%. Sollten Sozialdemokraten und Grüne nicht in den Landtag von Magdeburg einziehen, dann wäre eventuell sogar eine AfD-Alleinregierung möglich. Wer also ist dieser Ulrich Siegmund? 35 Jahre alt. Er war als junger Mensch bei der CDU, ist dann zur AfD gewechselt. Er ist gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann, Studium BWL und Wirtschaftspsychologie. Er war selbstständiger Unternehmer, hat sich dann aber Anfang diesen Jahres aus der Firma zurückgezogen. Wahrscheinlich wegen des Wahlkampfes. Denn seit 10 Jahren sitzt er jetzt ja im Landtag von Magdeburg. Der Mann lächelt viel und gern. Er vermeidet den aggressiven Ton, den man von anderen in seiner Partei durchaus kennt. Das kommt gut an. Bei TikTok zum Beispiel, da hat er fast 700.000 Follower. Nur mal so zum Vergleich. 4-mal mehr als der Bundeskanzler. Inhaltlich ist er trotzdem stramm dabei. Dieser Herr Siegmund, er verspricht bei seiner Wahl zum Beispiel den Rundfunkstaatsvertrag zu kündigen. Er möchte auch mehr Ausländer abschieben. Und die Regenbogenflagge an den Schulen soll verboten werden. Er will den offiziellen Slogan des Landes Sachsen-Anhalt ändern und die Kunstfreiheit neu definieren. Hier ist ein YouTube-Video auf seinem eigenen Kanal.
Heute Kultur und Identität, das steht wirklich im Programm. Los geht's. Wir lieben unser Land und diese Liebe zum Land, die möchten wir wieder positiv zum Leben erwecken. Deswegen werden wir die aktuelle Landeskampagne Modern Denken durch die sinnvollere Kampagne Deutsch Denken ersetzen, wie es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Wir sagen Ja zur Kunstfreiheit, aber Nein zur steuerlichen Förderung von antideutscher Kunst und Kultur. Dafür soll kein Steuergeld fließen.
Auch in MacPom, wo aktuell Manuela Schwesig von der SPD mit den Linken regiert, kommt die AfD laut Infratest gut an, auf 36% derzeit. 7% mehr als die SPD, immerhin. Der AfD-Spitzenkandidat ist auch hier einer, der nett daherkommt. Live Erik Holm ist sein Name, Mitte 50, gebürtiger Schweriner. Er war lange Radiomoderator, unter anderem, ja, so ironisch ist die Wirklichkeit, unter anderem beim NDR. Seit 9 Jahren sitzt er für die AfD im Bundestag. Auch er legt Wert auf einen freundlichen Ton.
Meine These, viel zu viele Politiker haben nie etwas anderes gemacht als Politik. Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Und entsprechend sieht die Politik auch aus. Es fehlt der Blick auf das normale Leben. Wenn man nicht weiß, wie schwer es ist, seine Familie über Wasser zu halten, wie wenig man netto vom Brutto übrig behält, wie teuer alles geworden ist, dann wird das eben nichts mit Politik für die eigenen Leute.
Das Wahlprogramm in MacPom der AfD liest sich aber ähnlich wie in Sachsen-Anhalt und anderswo. Vor Landesbehörden sollen nur noch deutsche Flaggen gehisst werden. Die Förderung von Kriegsdenkmälern wird betont. Der NDR, also Holms ehemaliger Arbeitgeber, soll quasi dicht gemacht werden und durch einen nicht Rundfunk, sondern Grundfunk ersetzt werden. Das Wort Remigration wird im Programm auch genannt als Antwort auf die Migration nach Deutschland. Remigration meint die Rückführung von hier lebenden Migranten. Wörtlich heißt es, wir wollen die Remigration syrischer Bürger über das Land aktiv vorbereiten. Die Rückführung von Straftätern und Gefährdern aus Syrien muss unabhängig davon schnellstmöglich erzwungen werden. Zitat Ende. Die CO2-Steuer soll abgeschafft werden. Auch das gehört zum Instrumentenkasten der AfD. In Berlin wird auch gewählt in diesem Jahr, auch im September. Es ist die dritte Wahl im September. Die AfD führt hier auch, nicht ganz so wuchtig wie in Sachsen-Anhalt, mit 19%. Spitzenkandidatin ist eine Frau mit dem Namen Christine Brinker, Mitte 50. Kommt aus Sachsen-Anhalt und lebt aber seit der Wiedervereinigung in Berlin. Sie ist gelernte Bankkauffrau und studierte Architektin. Auch sie kommt eher artig daher, auch wenn sie durchaus auf den Putz hauen kann.
Wir müssen endlich diesen links-grünen ideologischen Mief, der unsere Stadt, unser Land verklebt, vernebelt, loswerden. Und deshalb sind wir da. Die Zukunft gehört uns, der AfD, und uns allen und Ihnen.
Das Berliner Großthema Wohnungsnot will sie lösen, und zwar mit einem Punktesystem, das Einheimische bei der Wohnungsvergabe bevorzugt, sowie bestimmte Berufsgruppen auch bevorzugt, zum Beispiel Polizisten. Dazu der Slogan: Deine Stadt, dein Zuhause, du zuerst. Außerdem sollen Müll-Sheriffs auf den Straßen für Sauberkeit sorgen, Obdachlosen-Camps sollen geräumt werden. Jugendliche Intensivtäter will sie als AfD-Spitzenkandidatin im Fall ihres Sieges mit nächtlichen Ausgangssperren kontrollieren und ihre Wirkung damit neutralisieren. Fazit: Die AfD reagiert mit Ton und Programm auf Störgefühle der Bürger. Wohnungsnot und Müll in den Straßen, das sind keine erfundenen Themen, sondern reale Probleme. Im Osten werden die Migration und die Wirtschaftskrise als bedrückend empfunden, nicht von allen, aber eben doch von vielen. Und bevor CDU, SPD daran gehen, die AfD-Wähler unisono zu beschimpfen, sollten Sie doch eines bedenken. Niemand in Deutschland ist als AfD-Wähler geboren. Die allermeisten heutigen AfD-Wähler waren vorher, ja was wohl, bei der SPD und bei der CDU zu Hause. Und sie sind abgewandert. Und zwar nicht, weil sie Nazis sind, sondern weil sie unzufrieden sind. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Jörg Sator war über 30 Jahre Bergmann und dann war er bis zum Eintritt in die Rente. Das war vor 2 Monaten. Bis dahin war er Leiter der Essener Tafel. Und er war eigentlich immer treuer SPD-Wähler. Warum er aber heute enttäuscht ist, das erklärt er uns gleich.
Ich habe die Frau Baas damals, als sie im Bundestag saß, als vernünftige Frau empfunden. Das Problem bei der Dame ist, dass die eben realitätsfremd ist, warum auch immer.
Und wir lernen, in 80 Tagen um die Welt, wie bei Jules Verne, das braucht es heute nicht mehr. Airbus zeigt eindrucksvoll, wie es deutlich schneller geht. Seit dem Rücktritt von Jens Spahn ging es chaotisch zu bei der Union. Das Personalkarussell drehte sich zum Schluss immer schneller. So mancher ist dabei vom Pferd geflogen. Der sozialdemokratische Koalitionspartner brauchte eigentlich nur zuschauen und die Füße stillhalten und einmal die Aufmerksamkeit bei den anderen genießen. Dabei gäbe es bei den Sozialdemokraten Grund genug zur eigenen inneren Unruhe. In Sachsen-Anhalt kommt die SPD laut Umfrage auf 7%. In Baden-Württemberg holte sie 5,5%. Bundesweit liegt sie laut Forsa bei 12%. Die Gründe für dieses verlorene Vertrauen liefert uns heute kein Politiker, sondern ein echtes Ruhrpott-Original. Meine Kollegin Carina Mössbauer hat bei Jörg Sator angerufen. Rund 30 Jahre war er als Bergmann unterwegs. Danach leitete er mehr als 20 Jahre die Essener Tafel. Das ist eine gemeinnützige Einrichtung, wo Firmen und auch Privatpersonen Essen abgeben, das dann an Bedürftige verteilt wird. Jörg Sator hat diese Essensvergabe gemanagt. Heute ist er 70, treuer SPD-Wähler war er immer und ist es heute nicht mehr. Tja, und 2018, da wurde er unfreiwillig international bekannt, denn seine Initiative, keine neuen ausländischen Kunden an seine Essener Tafel zu lassen, aufzunehmen dort, ging als Riesenkontroverse durch die Medien. Wie kann man nur? Die New York Times, Washington Post, Alarm berichtet. Auch aus der SPD gab es Gegenwind. Hören wir mal zu, was uns der Mann heute zu sagen hat und wie er auf seine damalige Entscheidung blickt.
Guten Morgen, Jörg Sator.
Guten Morgen.
Herr Sator, Sie haben 2018 als Vorsitzender der Essener Tafel eine damals sehr umstrittene Entscheidung getroffen, nämlich keine weiteren Ausländer neu aufzunehmen. Können Sie uns da noch mal mitnehmen in die Entscheidung von damals? Also wie war die Situation und warum haben Sie am Ende gesagt, das geht so nicht mehr, wir müssen hier was ändern?
Sie müssen sich ja so vorstellen, wir haben jeden Mittwoch Neuaufnahme gehabt, offene Neuaufnahme, da konnte jeder kommen. Und wenn da mittwochs auf einmal 30, 40 junge Männer sind, dann kommt die ältere Frau von der Straßenbahnhaltestelle nicht bis zu unserem Eingang. Die dreht um. Egal, ob das junge arabische Männer sind oder junge Deutsche mit Springerstiefeln. Es ist einfach das die Unwohlsein, was die gespürt haben. Und wir haben es erfahren. Wir haben ja viele Ältere bei uns gehabt, schon damals. Und die haben gesagt, ich will keine Verlängerung. Ich will nicht mehr. Ich fühle mich hier nicht mehr wohl. Weil einfach das Verhältnis nicht stimmte.
Jetzt haben Sie gesagt, dass es anfangs eigentlich keinen so richtig interessiert hat, bis es dann eben die Schlagzeilen dazu gab, etwas verzerrt eben. Es gab dann ja eine Welle an Empörung und Aufregung, vor allem auch aus der SPD heraus, der Sie sich ja bis dahin eigentlich auch sehr verbunden gefühlt haben. Wie sehr hat Sie das getroffen?
Also er hat mich bis ins Tiefste getroffen, bis ins Mark. Als allererster hat diese Frau Barley sich zu Wort gemeldet, ohne Hintergrundwissen, ohne sich zu informieren. Und wir waren ja auch, ich sag mal, 24 Stunden, 30 Stunden die größten Nazis Deutschlands. Gleichzeitig hat unser damaliger Justizminister, der Kutschaty oder designierte Ministerpräsident, auch auf uns draufgehauen. Und unsere Ortspolitiker in Essen haben sich auch massiv, obwohl ich die alle oder viele in meinem Stadtteil, die Bezirksvertretung persönlich kannte, zurückgehalten. Die einzigen, die uns unterstützt haben, war damals unser Stadtdirektor und unser Oberbürgermeister, der zwar gesagt hat, Jörg, das hast du vielleicht ein bisschen undiplomatisch angefangen, aber letztendlich hat es dazu geführt, dass, ich sag mal, deutschlandweit eine Diskussion losgelöst worden ist, was wir nicht bezwecken wollten mit dieser Sache. Wir wollten einfach nur etwas für uns, für unsere Kunden verändern und verbessern. Wir wollten nicht dann ein deutschlandweites Problem anstoßen oder irgendwie politisch da was zu bewegen. Das war nicht unser Ansinnen. Ist aber daraus geworden, weil die Pressenummer, ich sag mal, in überdimensionaler Form darüber berichtet hat. Ich hatte selbst die Washington Post und die New York Times bei mir am Schreibtisch sitzen. Und alle großen deutschen Medien waren da. Und siehe da, nach circa 30 Stunden hat sich das Blatt auf einmal gewendet, nachdem einige von diesen größeren Medien wie die Welt, die Süddeutsche, die Frankfurter dann auf einmal geschrieben haben, hör mal, stopp, da ist doch irgendwas, der hat doch recht oder die haben doch da recht.
Wenn wir jetzt aktuell auf die SPD blicken, eine Aussage der Arbeitsministerin Bärbel Baas hat ja vor ein paar Wochen auch für Furore gesorgt, als sie im Bundestag meinte, dass es keine Einwanderung in Sozialsysteme gäbe. Würden Sie sagen, dass die SPD nach wie vor in Teilen zumindest so ein Stück weit an Realitätsverlust leidet oder erkennen Sie da durchaus auch zumindest unter den pragmatischen Vertretern auch einen Mentalitätswandel?
Was sie sich dabei gedacht hat, ist mir gar nicht klar geworden. Ich habe die Frau Baas damals, als sie im Bundestag saß, als vernünftige Frau empfunden. Das Problem bei der Dame ist, dass die eben realitätsfremd ist, warum auch immer, zumal sie ja aus Duisburg kommt und immer noch in Duisburg familiäre Kontakte hat. Und in Duisburg die Probleme ja noch ein bisschen größer sind als in vielen anderen Städten. Was die geritten hat, weiß ich nicht. Ich habe so manchmal das Gefühl, das sind so persönliche Dinge. Ich bin jetzt hier die und ich habe jetzt das Sagen und ich will das jetzt so. Darunter hat die SPD in den letzten Jahren bei ihren Parteivorsitzenden oder Vorsitzende viel gelitten. Die Eskens war auch in dieser Richtung so stur und eigensinnig. Oder die jetzige Nahles.
Sie haben ja auch vor ein paar Wochen gesagt, dass das Verschweigen vom Problem und eben das Tabuisieren, was Sie auch in den vergangenen Jahren schon attestiert haben, dass das im Grunde genommen der Hauptgrund war für das Erstarken der AfD. Können Sie noch mal sagen, wo die SPD besonders dazu beigetragen hat, durch eben die Realitätsverweigerung die AfD groß zu machen?
Sie haben einfach nicht die Probleme der Bevölkerung gesehen. Es ging ja nicht gegen Ausländer, es war eine ähnliche Reaktion wie bei uns. Es ging nur um zu viele an einer Stelle und an einem Ort. Und das hat natürlich dazu geführt, dass viele von diesen ehemaligen SPD-Wählern jetzt AfD wählen. Das sind keine AfD-Wähler. Das sind zum Großteil Protestwähler. Das haben wir ja Gott sei Dank bei den letzten Wahlen immer gesehen. Bei den Landtagswahlen ist immer so, kurz vorher sind die Zahlen der AfD ja wieder ein bisschen zurückgegangen, als die Leute gedacht haben, das kann ich doch nicht machen. Ne?
Sie haben ja auch gesagt, dass Sie seit dem Bruch mit der SPD, also seitdem Sie so aus den Reihen der SPD heraus angefeindet wurden, die SPD auch nicht mehr wählen. Wen wählen Sie denn inzwischen? Würden Sie das verraten?
Ich kann das verraten. Ich habe seitdem, also seit der Europawahl 18, 19, weiß ich jetzt gar nicht genau, seitdem habe ich die CDU gewählt, aber auch nicht aus Überzeugung. Vor der letzten Bundestagswahl, war ich drauf und dran, wieder die SPD zu wählen. Weil, wie gesagt, die Frau Baas war mir sehr sympathisch, weil die sehr konsequent im Bundestag da als Präsidentin oder Vizepräsidentin aufgetreten ist. Ich kannte die vorher überhaupt nicht, habe die zufällig ein paar Mal im Fernsehen, dann bei irgendwelchen Bundestagsdiskussionen. Den Klingbeil fand ich auch so anfänglich als, naja, der ist jung, der ändert was. Der ist nicht so von dieser Alt-60er, Alt-70er Generation. Nur dann hat sich ja dermaßen geändert bei der Baas auf einmal. Und der Klingbeil ist für mich nur ein Mitläufer. Absoluter Mitläufer. Der macht nur das, was Mama Baas sagt.
Also das heißt, es bräuchte auf jeden Fall eine personelle Erneuerung. Wen sehen Sie denn in der SPD? Wen würden Sie denn wieder wählen?
Gar keinen. Also wenn ich den neuen Generalsekretär, diesen blonden, geschniegelten...
Klüssendorf.
Ja, wenn ich den sehe, da fällt mir gar nichts mehr ein. Ne? Und so die Zeiten mit Kevin, und die haben wir ja auch hinter uns. Also ich sehe im Moment... Ich persönlich, hier im Ortsverein zum Beispiel oder hier in der Bezirksvertretung, da sind mittlerweile, oder auch generell in Essen im Rat, gibt es einige junge SPD-Leute, wo ich sage, jo, die sind in Ordnung, die bewegen was, die sind 35, 40, aber die sind, also die Äußerungen von denen, ne? Die Richtung von denen, die ist richtig, aber bundespolitisch sehe ich im Moment gar keinen.
Also mehr Kommunalpolitiker im Bund.
Ja, ich sag mal, der Bundestag müsste so und so anders gemischt werden. Ich bin auch mehr für die Direktmandate, ne? Nicht unbedingt für diese Listenwählerei. Das ist ein grundsätzliches Problem. Und die was bewegen wollten in jungen Jahren, ja, die sind abgeschreckt worden, weil sie gemerkt haben, ich kenne einige auch aus meiner Klasse. Ich habe einen aus meiner Schulklasse, der war Landtagsabgeordneter, aber der hat auch nur eine Periode gemacht, weil der war mit 30 oder so weit Landtagsabgeordneter. Der hatte nur eine Periode gemacht. Hat er gesagt, Jörg, das hältst du nicht aus. Die sind alle bekloppt. Die sind alles Parteisoldaten, aber das ist in allen Parteien so.
Vielen Dank für diese offenen Worte, Jörg Sator.
Danke Ihnen.
Noch ächzen wir unter der Sommerhitze, aber der September kommt schneller, als wir denken, und zwar mit kühlen Tagen und dann auch wieder mit frischen Ideen. Und wie jedes Jahr im September wollen wir Ideen austauschen für den Mittelstand auf der MyWay, unserem Strategiegipfel für die Familienunternehmer. Wir von The Pioneer freuen uns nämlich auf die Zukunft und auf Sie, auf euch. Wir haben keine Angst vor Veränderung, und daher steht diese MyWay auch ganz im Zeichen der wichtigsten Veränderung unserer Zeit, der Einführung einer Intelligenz, die sich die Künstliche nennt. Christian Miele, Unternehmer, Investor, gibt eine Keynote über Europas technologische und wirtschaftliche Souveränität. Zusätzlich können Sie an der Masterclass Best of AI teilnehmen. In der KI-Manufaktur können Sie Ihren eigenen KI-Agenten bauen und so Ihren beruflichen Alltag optimieren. Ich kenne schon Leute, die haben 4, 5 dieser KI-Agenten neben sich und für sich am Laufen. Also, im sogenannten Future Lab werden wir das alles diskutieren und vor allem aber praktisch werden lassen. Also kommen Sie gern vorbei am 23. und 24. September im Berliner Westhafen. Ich glaube, wir packen dieses Thema KI jetzt endlich mal bei den Hörnern und werden das Ganze fruchtbar machen. Aus der Theorie, aus den Überschriften der Zeitungen runter und reinholen in die betrieblichen Abläufe. Tickets gibt's noch heute zum Vorzugspreis und danach wird's ein bisschen teurer. Also, ein Blick in die Shownotes lohnt sich. Wir sehen uns im September.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das hören Sie jeden Morgen in der neuesten Ausgabe von den Pioneer Frontrunners. Unter den Top 10 hat sich dieser Podcast für Wirtschafts- und Finanzinformation festsetzen können. Hier ein Auszug von heute Morgen, Redaktionsschluss 5 Uhr.
The Pioneer Frontrunners, das 5 a.m. Finanzmarkt-Update von Gabor Steingart.
Die großen US-Indizes sind allesamt zurück im Plus. Am stärksten zugelegt hat der Nasdaq mit fast 2,8%. Auch die Futures sehen recht gut aus heute früh. Die Apple-Aktie ist nachbörslich um mehr als 6% gefallen. Die Quartalszahlen waren gut ausgefallen. Aber im Gewinn je Aktie stecken 11 Cent aus Zollrückerstattungen. Ein Einmaleffekt, ohne den Apple die Analystenschätzung nur knapp übertroffen hätte. Amazon ist nach den neuen Quartalszahlen 10% im Plus. Die Cloud-Sparte AWS hat um 37% zugelegt. Der größte Zuwachs seit über einem halben Jahrzehnt. Amazon will in diesem Jahr 220 Milliarden Dollar in Rechenzentren und die Entwicklung von eigenen Chips stecken. In Südkorea haben die großen Tech-Werte SK Hynix und Samsung zum Handelsstart um jeweils 20% zugelegt. Der Kospi startete mit einem Plus von 14%. Der Nikkei legte um 4,5% zu.
Suchen Sie einfach nach Pioneer Frontrunners bei Spotify, bei Apple Podcast. Das Ganze ist kostenfrei, weil wir denken, dass die Finanzmärkte und damit auch das Wissen um die Kapitalbildung, ehrlich gesagt auch die eigene, wichtig ist und zum Allgemeingut gehört. Also jeden Morgen ab 5, keine Sekunde länger als 10 Minuten, kompakt, viel Spaß.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass jetzt ein Flugzeug erstmals über 3 Kontinente und 2 Ozeane geflogen ist. In einem Stück. 24 Stunden und 24 Minuten war der Airbus A350 in der Luft. Genug Zeit, um unterwegs gleich 2 Sonnenaufgänge und 2 Sonnenuntergänge mitzuerleben. Damit wurde Luftfahrtgeschichte geschrieben. Und zwar machte die Fluggesellschaft Qantas einen Testflug von Melbourne nach Toulouse. Los ging's im sonnigen Australien, dann über den Pazifik, die USA und Kanada und schließlich führte die Route dann über den Atlantik und Großbritannien, bevor die Maschine in Frankreich landete. Knapp über 23.000 Kilometer legte die Crew zurück. So weit und so lange war ein Airbus zuvor noch nie am Stück unterwegs gewesen. Das Ziel hier ist ganz klar, Ultralangstreckenflüge, das soll die neue Normalität werden. Künftig sollen Passagiere direkt von Sydney zum Beispiel nach London fliegen können, ohne umsteigen, ohne Sorge, den Anschlusszug zu verpassen, einfach nonstop bis ans Ziel. Dafür hat die Fluggesellschaft ordentlich investiert. 12 Airbus 350 in der Ultra-Long-Range-Version wurden bereits bestellt. Und dank eines zusätzlichen Tanks, ja, den braucht man dann, mit rund 20.000 Litern Treibstoff können die Maschinen fast den halben Globus ohne Zwischenlandung überqueren. Doch nicht nur die Piloten und die Ingenieure dieses Flugs haben Rekorde geschrieben, sondern auch das Publikum. Denn das Ganze blieb nicht unbemerkt. Fast 3,7 Millionen Menschen verfolgten diese Maschine live über den Online-Dienst Flight Radar 24. Das heißt, die Menschheit ist nicht nur technikskeptisch, sondern auch technikversessen. Dieses Flugzeug hat begeistert. Ab Oktober 27 soll dann der Traum vom Non-Stop-Flug um den halben Globus Wirklichkeit werden für uns alle. Oder für alle die, die möchten und sie sich das leisten können. Sydney nach London in einem Rutsch, dann heißt es nur noch... Ich wünsche Ihnen einen unbeschwerten Start in diesen Freitag. Und morgen hören Sie hier Pia von Versepe mit der Pioneer Weekend Edition. Bleiben Sie mir und bleiben Sie ihr gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. Thing. I'm living.